Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet.
Ja, und damit herzlich willkommen im Metal Keller. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine ganz besondere Sonderfolge und ich freue mich tierisch.
Falscher Podcast.
Ach so, okay, das tut mir leid. Es hat mich gerade übermannt.
Ja, vielleicht, man macht vielleicht nichts.
Vielleicht hat das Gläschen Wein hier doch schon seine frühe Wirkung gezeigt. Ich habe erst 2 Schlucken getrunken, aber möglicherweise, man weiß es nicht.
Ja, Leute, ihr habt es schon gehört, der Otti ist zu Gast vom Metal Keller. Und ja, also ihr hört nicht gerade den Metal Keller, ihr hört natürlich Metal Markus Metal Podcast, habt ihr ja im Intro vielleicht gehört, aber wir haben uns gedacht, so ein kleiner Gag zum Anfang lockert das ganze Thema doch wunderbar auf. Otti, herzlich willkommen und Dankeschön, dass du hier heute teilnimmst.
Ey, tausend Dank für die Einladung, bin mega happy, freu mich sehr und bin gespannt, was das heute wird, weil es ist ja ein sehr spannendes Thema, wie ich finde.
Genau, ihr habt es im Intro schon gehört, es geht mal wieder um 10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet, wobei mich in dem Fall natürlich Otti ist. Und ja, es ist, wie ich finde auch, es ist eine sehr spannende Rubrik, weil man kann ja eigentlich nichts falsch machen, aber gleichzeitig auch nichts richtig, oder? Oder wie hast du das so empfunden? Oder andersrum gefragt, wie hast du deine Liste überhaupt geschafft zu machen?
Ich sag mal so, frag nicht meine Frau, sonst wirft sie mit Dingen, weil ich glaube, ich habe 2 Stunden da dran gesessen und einfach die ganze Zeit vor mich hingeknottert und gesagt, ah nee, eigentlich kann ich das nicht reinnehmen, weil das muss ja auch rein und das und dies und jenes. Und also es war die Hölle, diese Liste zusammenzustellen, weil 10 Songs einfach viel zu wenig sind. Aber jeder, der, glaube ich, Metal hört, weiß das. Und deswegen hat da jeder vermutlich die vage Vorstellung, wie das ist, wenn man eine Top 10 zusammenstellen muss in seiner liebsten Musikrichtung. Das ist eigentlich unmöglich.
Das ist richtig. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, also dieses Thema ist ja tatsächlich aus einem Facebook-Spiel entstanden. Also auf Facebook hat irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wer es ursprünglich angefangen hat, aber Steve von der Band Sworn Allegiance hatte es bei Sicherheit auch im Status. Und ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie auf Dienstreise irgendwo unterwegs, habe es auf Facebook gelesen und habe nur gedacht, das ist total geil, weil ich habe mir diese Liste durchgelesen und habe gedacht, ich kenne diese Person nicht persönlich, aber ich kann mir vorstellen, durch diese Aufstellung, welche Art von Musik er mag. Und es war auf jeden Fall cool und es hat mich damals ist gut, ist gar nicht so lange her, ein halbes Jahr oder so. Damals, als ich noch jung war.
Ja, ne? In unserem Alter, da geht die Zeit ein bisschen anders, deswegen kann man da schon von damals reden. Was?
Ja, genau. Da freut man sich, wenn man morgens noch aus dem Bett aufstehen kann. Oder wenn man aus dem Auto aussteigen noch nicht denkt, oh, der Rücken, meine Güte.
Ja, vielleicht denkt man es doch.
Ja, ich weiß. Früher habe ich immer zu hören bekommen, ja, du bist in einem knackigen Alter.
Das ist schön. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Das merke ich mir. Wenn mich demnächst wieder jemand auf meine langsam beginnenden grauen Haare anspricht.
Ja, graue Haare. Da gibt es Mittel und Wege gegen, zum Beispiel von Doppelherz, irgendwelche Haarintensivpillen zum Beispiel oder Färben ist die andere Wahl.
Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil du da tatsächlich jetzt gleich ein Produkt nennen kannst.
Weiß ich von einem Freund.
Ja, okay. Nee, ich habe gedacht, ich mach das mit Würde, weil ich finde, also solange meine Haare nicht ausfallen, was auch der Fall ist, finde ich das eigentlich ganz geil, lange, lange graue Haare zu haben. Ich glaube, finde das richtig cool. Und jetzt soll es am besten von jetzt auf gleich passieren. Und vielleicht jagst du mir heute Abend irgendeinen großen Schrecken ein und ich ergraue schlagartig. Dann haben wir den Effekt direkt.
Ja, die andere Variante wäre, du färbst dir die Haare grau. Das wäre dann so ein Meistermove, oder? So, boah.
Ja, aber da muss ich ja immer wieder nachfärben, weil der dann die braunen Ansätze durchkommt. Das ist ja auch kontraproduktiv. Ich bin ein unfassbar fauler Mensch, weißt du, da müsste ich mich wieder um mein Aussehen bemühen, was ich ja eigentlich überhaupt nicht tue. Das bin ich ja ganz uneitel.
Alles klar. Aber ich finde die Vorstellung irgendwie geil, dass man sich absichtlich graue Haare färbt. Es hat irgendwie was.
Es war ja eine Zeit lang auch irgendwo Trend, ne? Das haben ja dann vor allem Frauen, auch junge Frauen dann gemacht, ne? Die gesagt haben, okay, ich mache mir jetzt so einen Silberlook irgendwie rein. Hat ja dann auch so speziellen Namen gehabt, ich frage mich nicht mehr wie. Aber das war vor ein paar Jahren, war das mal so trendy.
Ja, aber es war, wie du schon sagtest, ne, es war ja eher wirklich Silber. Das war jetzt ja nicht das klassische Grau, was man irgendwie so hat, wenn man in die Jahre kommt. Ne? Also,
das Perlweiß.
Das Schönheitszahnweiß. Von Zahnarztfrauen empfohlen. Die Werbung kennst du noch, ne?
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich hab langsam den Eindruck, dass du in der Werbebranche tätig bist, mein Lieber.
Nee, in der Tat nicht. Ich arbeite in der IT, aber ist jetzt wirklich kein Witz. Und Leute, das haben wir auch vorher nicht abgesprochen. Früher... Jetzt fängt das schon wieder so an. Als ich noch ein Kind war.
Einst wirklich vor Millionen.
Genau, einst. Tschernobyl war noch in weiter Ferne. Nee, okay, vielleicht war es gerade vorbei. Also in den 80ern haben meine Mutter, meine Schwester ist älter als ich und ich, wir haben immer Werbung raten gespielt. Also wenn Werbung im Fernsehen kam, haben wir versucht zu erraten, wofür das war. Und dadurch, das prägt sich unglaublich ein. Das kann sich heute keiner vorstellen, oder? Dass man mit Werbung irgendwie Unterhaltung verbunden hat.
Und vor allem Musiken. Du hast die Musiken aus den 80ern teilweise noch so im Kopf. Das ist fantastisch. Also geil, manchmal reichen wirklich nur so wenige Silben oder so ein paar Noten und man kann direkt mitsingen und weiß, okay, das war das, also schon, ja, hat einen Stellenwert gehabt damals.
Hast du spontan eine Lieblingswerbung, so völlig aus dem Stegreif?
Jetzt, wenn ich von Werbemusik spreche, dann fällt mir ad hoc ein, oh wie verführerisch sind Schokokrossis, mandelfein köstlich,
leicht einzigartig.
Genau das.
Mega. Also ich muss es einfach mal an dieser Stelle sagen. Mein Lieblingswerbespot war immer der folgende und ich wette, du kennst ihn. Wer unter Völlegefühl oder Blähungen leidet, hat in seinem Magen meist zu viele Gasbläschen. Wie Renni, in dieser Schale hier. Auf. Großartig, oder?
Es war Renni, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall hatte der Typ hatte eine Brausetablette oder sowas, hat sie in so eine Schale da gekrümelt und dann löste sich alles irgendwie auf.
Renni räumt den Magen auf. Ich glaube, das war's. Das müsste gewesen sein. Geil. Oh Mann. Lass uns doch die Show spontan umswitchen und nur über Werbung sprechen.
Das wird aber quasi dann eine Werbesendung.
Genau, es wird eine genauso leidenschaftliche Liste werden wie die Top 10, glaube ich.
Könnte man bestimmt drüber nachdenken, aber ich weiß nicht. Lass uns doch lieber mal lockerflockig einsteigen mit einer Runde Entweder-Oder. Eigentlich spiele ich das immer, wenn jemand auf der Couch sitzt, aber ich habe mir gedacht, da du ja deine Gäste so gerne mit, spielen quälst, ist jetzt falsch, ne? Aber
doch, das ist schon richtig.
Habe ich gedacht, darf doch auch der Otti mal Opfer von so einem Spiel werden. Ist auch ganz einfach. Ja. Ich stelle dir ganz einfach eine Frage, so nach dem Motto Sekt oder Selters.
Ja.
Du musst dich entscheiden und wenn du möchtest, kannst du auch kurz dazu sagen, warum du dich so entschieden hast. Musst du aber nicht, wir können es auch einfach uns durch alle 10 Fragen direkt durchballern, wie du es magst.
Ich versuche mich kurz zu halten. Das ist schwierig genug. Ich probiere es einfach mal.
Bei der ersten Frage bin ich mir fast sicher, dass ich deine Antwort kenne. Iron Maiden oder Judas Priest?
Oh, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Sag du mal, was du denkst, was ich sage.
Na, ich kenne ja deine Liste. Also hätte ich gedacht, dass du jetzt Judas Priest sagen müsstest. Aber vielleicht sagst
du genau deshalb Iron Maiden. Meine Liste, stimmt, das steht ja drauf. Verdammt.
Dumm gelaufen, ne?
Kacke. Ja, okay, ja, genau, Judas Priest, ja. Geiler Auftakt.
Ja, so super.
Okay, ja, aber ja, Judas Priest, okay, weiter.
Also möchtest du nichts zu sagen, okay. Nee. War ja schon genug erklärt. Dann, wenn es um AC/DC geht, mit Bon Scott oder mit Brian Johnson?
Tatsächlich, Brian Johnson, Bon Scott war vor meiner Zeit schlicht und ergreifend und ich bin mit Brian Johnson größer geworden. Drüber so
größer. Nicht wirklich groß, aber größer zumindest.
Nee, also. Richtig.
Okay, kommen wir zu einer Frage, wo du vielleicht mal eine Antwort drauf hast. Mercyful Fate oder King Diamond?
Tatsächlich beide, weil ich beide gar nicht kenne. Nein, ist gelogen, aber in beiden ist ja King Diamond drin und ich habe keine Leidenschaft, weil seine Stimme ist so omnipräsent, dass ich da ich glaube, ich könnte es nicht auseinanderhalten. Ich kenne mich in dem King Diamond-Universum zu schlecht aus, als wenn mir jetzt jemand was vorsetzen würde und fragt, wo gehört es hin, King Diamond oder Merciful Fate? Ich könnte es nicht beantworten. Ich wüsste aber, dass King Diamond ist, weil ich die Stimme sofort erkenne. Aber deswegen bin ich da leidenschaftslos und gebe einfach meine Stimme auf beide.
Ist doch geil, da hast du gerade ein neues Spiel für deine Show oder eine neue Rubrik dann hier. Du kannst ja genau das spielen, Merciful Fate oder King Diamond, und spielst einfach nur eine fünfsekündige Gesangspassage von einem beliebigen Song vor.
Oh, stimmt. Oh, das ist eine gute Idee, das notiere ich mir gleich.
Und dann die Frage, wer das lösen kann. Da wäre ich auch sehr gespannt. Weil ich würde schon sagen, man kann musikalisch Merciful Fate und King Diamond vom Grundgefühl unterscheiden, aber wahrscheinlich. Nur, wenn man wirklich eine längere instrumentale Passage dazu auch hört. Also rein vom Gesang definitiv nicht.
Vermutlich, ja. Sehr wahrscheinlich, ja.
Kommen wir zur nächsten Frage. CD oder LP?
CD. Ich bin nie in die LP-Geschichte reingekommen, weil ich, als ich angefangen habe, Musik wirklich aktiv zu konsumieren, du siehst auch den Schrank hinter mir, der ist randvoll mit Tausenden von CDs, habe ich direkt auf CD umgeswitcht. Ich liebe aber Vinyl, ich finde das toll und ich finde es geil, wenn jemand da seine Leidenschaft drin hat und aufgeht, weil die Dinge in der Hand zu halten und anzufassen und so dieses Feeling dabei zu haben, kann ich sehr gut nachempfinden, aber jetzt alles umzuswitchen für mich ist allein aus Platzgründen überhaupt nicht möglich. Also von daher CD.
Verstehe ich vollkommen. Ich habe auch so ein bisschen angefangen, LPs zu sammeln. Und habe auch sehr schnell gemerkt, wenn du hier so ein Vierer-Billy-Regal hast, das ist schnell voll. Ne?
Eben, genau. Nee,
wie heißt das Ding? Kallax heißen die, ne? Ist ja auch egal. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ist ja keine Werbesendung hier.
Nee, nicht. Wirklich nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht.
Oder eine sehr spezielle Werbungssendung. Egal. Genau. Ja. Nächste Frage. Clubkonzert oder Stadion bzw. Arena-Show?
Ich schätze beides, aber Clubkonzert finde ich immer noch mal geiler, weil einfach die Energie eine ganz andere ist und das liebe ich.
Absolut nachvollziehbar. Die Toten Hosen oder die Ärzte?
Ärzte.
Wenn du auf ein Konzert gehst, was ist dir lieber, wenn die Band mit Klick spielt oder ohne?
Bin ich auch leidenschaftslos. Ich kenne die Vorteile natürlich, wenn Klick ist, weil meistens nutzt man ja Klick, wenn irgendwas reingesampelt wird. Und das finde ich, kann sehr gut sein, wenn es gut funktioniert und ist der Show und dem Ganzen dient. Wohingegen natürlich eine Band, die einfach das Roh drauf loskloppt und dann halt auch gerne mal Schwankungen drin hat, hat genauso ihren Reiz. Ich finde beides gut und mag beides. Ich kann mich gerade mal wieder nicht entscheiden. Es ist schlimm mit mir, es tut mir sehr leid.
Immer diese unentschlossenen Menschen.
Ja, es ist
ganz furchtbar. Bleiben wir mal in einem ähnlichen Metier. Eine Liveband mit Backing-Track oder lieber alles live gespielt?
Schon lieber alles live, es klingt halt noch mal anders, aber wie gesagt, auch da ist das Gleiche wie davor, wenn es irgendwie nicht anders machbar ist aus Gründen und so weiter und so fort und es dem Ganzen dient und einfach gut klingt, dann mein Gott, warum nicht? Also ich bin da jetzt nicht so true verhaftet, dass ich sage, es muss immer alles live sein, es darf auch gerne mal was kommen, aber grundprinzipiell tendiere ich dann schon eher, ja, gerne alles live, das macht dann halt nochmal mehr Spaß.
Finde ich super, sehe ich genauso, wobei ich auch weiß, es gibt Bands, wo es einfach nicht klappt. Aktuelles Beispiel, Sabaton ohne Keyboarder ist ein bisschen komisch. Ne, so.
Oh, okay.
Ja, da kommt's vom Band. So, ja. Zwei Fragen haben wir noch. Hammerfall oder Rhapsody, falls das thematisch dein Metier ist, wo ich aber eigentlich von ausgehe.
Rhapsody, weil ich, ich mag Hammerfall auch tatsächlich, bin jetzt aber auch da nicht ganz so mega zu Hause, aber Rhapsody haben mich damals in den 90ern nochmal mehr begeistert, weil ich so diesen orchestralen Touch da drin sehr gerne mag und dann war das halt unfassbar schnell, das fand ich damals auch immer großartig und Fabio Lione damals noch am Gesang und Luca Turilli als Gitarrist, ein großartiger Typ, deswegen tendiere ich eher zu Rhapsody.
Ja, oder wie sie heute heißt, Rhapsodie des Feuers. Ne?
Ja, richtig.
Oder wie viele andere Inkarnationen dieser Band gab es noch? Luca Turillis Rhapsody, ja, Fabi genau. Leone und Turilli Rhapsody und weiß ich nicht was. Ja.
Verrückt, ja. Verrückt.
Leute, wenn ihr nicht wisst, was wir hier meinen, hört euch die erste Folge der Power Hour of Fire an, wo Spark und Hyperdrive, ich glaube, 2 Stunden und 20 Minuten über alles quatschen, was irgendwie mit Rhapsody zu tun hat. Werbeblock beendet an dieser Stelle. Und wieder, ich kriege kein Geld dafür. Und letzte Frage ist, ja, wie ich persönlich finde, die schwierigste Frage. Metallica oder Megadeth?
Megadeth.
Wahnsinn, endlich mal jemand, der das sagt. Warum?
Ich schätze Metallica, ich weiß um ihren Verdienst in der Metal-Branche. Ich mag auch die ersten Alben, haha, die ersten 4, wow, wie jeder. sehr, sehr, sehr gerne, aber ich war immer Team Megadeth, weil ich die Gitarrenarbeit viel geiler fand. Ich fand, da war viel mehr Spielerei so drin, was mich überrascht hat. So dieses Gefrickel, so, gut, Mustaine Stimme, kann man jetzt da drüber streiten, auch eher als Typ durchaus streitbar, aber hat mich immer viel mehr berührt und beeinflusst in allem als Metallica. Aber wie gesagt, Metallica mag ich auch, keine Frage, aber tatsächlich, wenn dann Megadeth.
Du hast es jetzt ja selbst schon angesprochen. Was hältst du von dem, was Dave Mustaine so in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren sind es ja, glaube ich, ne, so an Äußerungen übers Internet verbreitet hat? Ist das irgendwas, wo man sagt, okay, der hat einen Lattenschuss und also findest du die Musik immer noch gut? Kannst du sowas trennen?
Ja, also der hatte schon immer einen Lattenschuss. Ich erinnere mich, ich glaube, das ist jetzt auch schon 15, 20 Jahre her, dass ich irgendein Interview gelesen habe, wo er auch politische Dinge geäußert hat. Wo ich sage, boah, Alter, das ist aber auch schwierig. Ich tue mir oftmals schwer, das zu trennen und schwöre dann auch gerne mal Bands ab. Siehe Iced Earth, da habe ich so ein bisschen mittlerweile Probleme mit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Ich habe zwar den Schrank immer noch hinten voll, weil es auch eine ganz bewegende Band für mich war, aber ich kann mich jetzt nicht mehr so damit identifizieren. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich höre das nie wieder und schmeiß das alles in den Müll. Jetzt das jetzt auch nicht. Aber und genauso verhält sich es eigentlich auch mit Megadeth. Also der hat schon immer irgendwo so ein bisschen, wie gesagt, er ist ein streitbarer Charakter. Belassen wir es dabei. Und mir hat aber dann doch tatsächlich die Liebe zur Musik da ein bisschen überwogen in dieser Frage. Und dann habe ich dann ja gesagt, okay, dann lass ihn labern, mein Gott. Man muss es ja nicht ernst nehmen. Und wer es dann doch ernst nimmt, ich meine, dann liegt es nicht an Dave Mustaine, dass er Blödsinn redet, sondern an dem, der es für bare Münze nimmt.
Ja. Ja, das ist für mich auch genau der Grund, warum es dann bei Iced Earth schwieriger wird, weil ja, wenn Laberei ja vertat wird, ist das eben ein anderes Kaliber.
Genau, das ist die Geschichte, ja.
So, genug unseres kleinen Spiels. Lass uns doch mal starten in deine Top 10 Songs. Ich habe deine Einleitung jetzt nicht so ganz entnommen, ob das jetzt eine Rangliste ist oder ob du einfach gesagt hast, das sind jetzt 10.
Das sind jetzt 10. Also ich habe versucht, das ein bisschen zuerst mal chronologisch aufzubauen, habe dann aber gemerkt, das geht nicht, weil ich dann wieder so viel über den Haufen geworfen habe und dann den getauscht habe mit dem. Und am Schluss war die Liste bis auf die ersten zwei wirklich komplett durcheinander und deswegen ist da gar keine Struktur drin. Es hat alles für mich irgendwie eine Bedeutung, in welcher Form auch immer. Manchmal emotionaler Natur oder alles eigentlich emotionaler Natur, manches gekoppelt an zeitliche Dinge, manches an Geschehnisse oder sonst irgendwas, wie man halt so seine Musiken verbindet in seinem Leben. Das ist ja bei jedem so.
Ja, dann hau doch mal raus. Was ist dein erster Song aus deiner Liste?
Tatsächlich, und da bin ich ganz, 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 ganz happy, dass es auch gerade ganz frisch für mich ist, weil ich war vorgestern dort auf dem Konzert. Es ist die große Abschiedstour. The Big Finish, Mr. Big Daddy, Brother, Lover, Little Boy, also das Lied mit der Bohrmaschine. Fantastischer Song.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe deine Liste ja gelesen und habe bei dem Song nur gedacht, boah geil, wie konntest du den eigentlich vergessen? Weil ich weiß jetzt nicht, wie deine Historie dazu ist, aber ich habe das wirklich, dieses Album damals gekauft. Also es ist ja von dem Album Lean Into It, das ist von wann?
Genau.
92,
91? 91, ja.
Und es hat mich einfach unwahrscheinlich beeindruckt, dass wirklich jemand auf die Idee kommt, mit einer Bohrmaschine auf Gitarre und Bass zu spielen. bekloppt,
und genau
oder?
Genau das war es. Also für mich war Mr. Big der finale Türöffner. Also ich habe schon immer auch als Kind gerne rockige Musik gehört. Meine Eltern waren auch immer so CCR und Stones und was weiß ich nicht alles. Fand das schon immer grundlegend gut. Und dann kam irgendwann dieses To Be With You, diese Überballade raus. Und dann habe ich mir die Single von einem Kumpel ausgeliehen und da waren zwei andere Songs drauf. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Songs sind aber eigentlich viel, viel geiler. Und dann habe ich mir auch das war meine aller erste CD, die ich gekauft hatte. War dann eben diese Lean Into It und war vollkommen baff, was für eine tolle, melodische, aber trotzdem rockig hart, also als Kind empfindest du das ja noch immer als sehr, sehr hart, was für eine harte Musik das eigentlich ist. Und irgendwann habe ich dann halt, ich glaube, es war sogar damals die Bravo gewesen, habe ich in der Bravo gelesen, dass die mit einer Bohrmaschine auf der Gitarre und auf dem Bass spielen. Und dann war es als 10-, 11-Jähriger um mich geschehen. Und ich gesagt, Alter, das ist meine Band. Wer mit Bohrmaschinen sein Instrument spielt, der ist voll der King. Und das war dann auch so dieser Moment, in dem ich dann noch mehr von der Band gekauft habe und festgestellt, boah, die rockigen Sachen, das ist geil. Und damit habe ich mich auch so ein Stück weit von meinen Eltern so losgelöst. Weißt du, dieser Prozess, der halt einfach als Jugendlicher irgendwann mal ansteht, dass man sich musikalisch dann abkoppelt. Und während meine Eltern gesagt haben, das ist zu hart, dann fand ich das natürlich total cool. Und das war so der Anfang. Und dann ging es dann relativ schnell mit Gitarren weiter und dann auch schon folglich gleich zu dem nächsten, was auf der Liste steht.
Kennst du von Mr. Big auch die diversen Live-Aufnahmen dieses Songs? Weil ich weiß, immer wenn ich die Studiofassung von Daddy Brother Lava Little Boy höre, möchte ich an der Stelle, wo der Bohrmaschinen-Part kommt, laut grüllen, San Francisco, it's Drill
it's
Time!
It's Drill Time! Selbstverständlich. Also
habe ich immer sofort im Kopf, wenn dieser Song läuft. Immer. Aber es kommt dann ja nicht.
Immer. Ich war ja in Luxemburg und er hat gerufen, Luxemburg, it's Drill Time.
Yeah. Ich glaube, Mr. Big spielen dieses Jahr auch in Wacken. Ne? Also das.
Ja, sie machen irgendwelche Festivals. Ich weiß aber nicht, welche, aber sie machen auf jeden Fall Festivals, das stimmt ja.
Also wenn es da wirklich die Farewell-Tour ist, muss ich mir das, glaube ich, dringend mal angucken, ja, nur um einmal zu hören, Wacken, it's Drill Time.
Aber ich muss leider, der kleine Wermutstropfen war, Eric Martin ist ja mittlerweile da auch schon Ü60, man soll es nicht glauben, Billy Sheen, Ü70 sogar, verrückt. Und Eric hat leider stimmlich, es tat mir im Herzen weh, es waren viele schwierige Momente, drücken wir es mal so aus.
Ja gut, das gehört ja aber dazu. Ne? Es gibt ja auch genug Gelegenheiten, wo man hören kann. Also von Mr. Big gibt es ja generell viele Live-Alben. Und ich habe jetzt heute Mittag auch irgendwann so dann diverse Live-Fassungen von eben jenem Song gerade mal gehört und habe auch gedacht, das wird aber schon, also ich weiß, was du meinst. Auch auf den Live-Aufnahmen, finde ich, hört man es schon an, dass der gute Eric Martin stimmlich etwas abbaut. Aber mit Ü60 darf man das, glaube ich, auch. Und Leute, ein Fun-Fact, Mr. Big ist wahrscheinlich die einzige Band, die es geschafft hat, mit zwei Studioalben, drei Live-Alben schon zu haben. Das fand ich unwahrscheinlich faszinierend damals.
Raw Like Sushi 1, Raw Like Sushi 2 und die ich jetzt gerade hier bei dir in die Kamera halte. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Da ist er, San Francisco, it's Drill Time.
Ja, Mr. Big Live, unglaublich kreativer Name.
Ja, sagt alles. Man weiß sofort, was Phase ist. Toll.
Also super Album. Aber Raw Like Sushi 2 habe ich auch. Also die habe ich mal irgendwie beim Mediamarkt für ganz schmales Geld gekauft, obwohl damals ja so Japan-Importe eigentlich schweineteuer waren. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, sie hat damals 10 Mark gekostet. Unglaublich,
krass,
oder?
Krass. Und ich habe, glaube ich, 30 Mark damals hingeblättert. Ich musste ja alles von Mr. Big haben, eben auch die Rolex Sushis. Und da habe ich die eine habe ich aus Japan und die andere habe ich während meines England-Schüleraustauschs dann in England geholt.
Da gab es die, also regulär oder auch wirklich Import?
Wahrscheinlich Reimport, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich da auch etliche Pfund damals gelatzt und das war schon viel, viel, viel Geld für so einen Jungen.
Also Leute, wenn ihr nicht versteht, worüber die alten Männer hier reden, es war früher Tradition, dass auf einer CD in Japan Bonustracks waren und in Japan sind CDs einfach schweineteuer. Ich glaube, die haben umgerechnet damals 50 Mark gekostet.
Verrückt.
Und dementsprechend mussten halt Bonustracks drauf, damit die Japaner nicht hingegangen sind und sich irgendwie die Sachen aus Europa importiert haben, die günstiger waren. Selbst importiert wären sie noch günstiger gewesen. Und darum reden wir hier über Japan-Importe. Und ihr versteht eh nicht, was wir meinen. Nee. Ja, ist doch so, oder? Wenn man sowas nicht mal selbst erlebt hat.
Richtig. Es ist schwer, es zu vermitteln, ja.
Japan. In Japan war die zweite Band auf deiner Liste auch mal ganz, ganz groß. Wen haben wir denn da?
Rage. Und die kam wirklich also nur gefühlt anderthalb bis maximal zwei Jahre nach Mr. Big, dass ich dann festgestellt habe, okay, ich brauche jetzt hier noch ein bisschen mehr Wumms irgendwo rein. Und dann haben die mich auch damals voll abgeholt mit der Trapped. Die kam ja dann, glaube ich, so sogar 92 war das ja. Ja genau, Mr. Big 91, 92 kam dann Rage, also ein Jahr danach. Und ich werde nie den Moment vergessen, als ich das Album durch Zufall das erste Mal gehört habe und ich wusste sofort, okay, das ist genau die Musik, die ich will. Das war schnell, das war hart, das war ein geiler Gesang, das war super melodisch, man konnte sofort mitsingen. Und ich sage, okay, das ist jetzt für mich ab sofort, ich will nichts anderes mehr hören. Und da war ich dann spätestens dann, war klar, jetzt lasse ich mir die Haare wachsen.
Und welcher Song war es?
Enough is Enough, der dritte auf der Trapped, genau.
Auch einer der längsten, also knapp 7 Minuten dauert der.
Ja, richtig, ja.
Wie ist das, wenn du an Rage denkst? Magst du alle verschiedenen Inkarnationen, die es von Rage so gibt? Weil klar, Peavy ist das, ja, der Konstante, der Einzige, der immer schon dabei war. Aber je nachdem, in welche Ära man so guckt, klingen Rage ja doch sehr unterschiedlich. Und Trapped ist ja so, hätte ich gesagt, der Übergang zu dem wirklich 90er-Sound. In den 80ern war das ja noch so ein bisschen eher speed-metalig und auch mit sehr hohem Gesang oder auch eher so in Richtung Heavy-Metal. Und ab da war es ja schon so in die Richtung Power-Metal, hat man es, glaube ich, zu der Zeit genannt. Und zwischendurch haben Rage dann ja auch ihre Orchesterphase gehabt und danach mit Viktor Smolski und Mikey Tirana ja auch sehr progressives Zeug stellenweise abgeliefert. Ja. Also kannst du bei Rage bei jeder Phase sagen, finde ich geil, oder ist es so diese Trio-Phase in ihren Ausläufen?
Ich finde in jeder Phase absolut meine Lieblinge. Ich habe eine ewige Favorite-List von Rage, die umfasst, glaube ich, über 30 Songs auf jeden Fall. Ich glaube, mittlerweile sind es 40 und da ist aus jeder Phase wirklich was dabei. Weil, wie du sagst, es ist, die haben so viele Stationen ihrer Karriere durchlebt, die musikalisch immer wieder dann auch anders waren. Und das war auch das, was für mich dann immer wieder frisch und neu gemacht hat. Klar, mit Peavy als Konstante, mit der Stimme, mit dem Gesang, der einfach markant und wiedererkennbar ist. So als Anker zwischendrin. Aber alles, was dann so außen rum ging, klar gab es da Höhen und Tiefen. Es gab bessere und nicht so gute Alben. Da habe ich auch meine Favoriten und welche, die ich immer und immer wieder auch höre. Und andere, wo ich dann sage, oh nee, ja, ein, zwei Lieder drauf, die finde ich dann okay, aber der Rest kann bleiben. Also tatsächlich, und Rage ist auch tatsächlich die Band, die ich mit Abstand am häufigsten gesehen habe. Frag mich nach keiner Zahl, ich schätze, es ist 20 bis 30 Mal gewesen kenne auch Teile der Band wie gesagt, haben für mich auch heute, genau wie Mr. Big, einfach einen ganz großen emotionalen Platz oder einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen einfach, weil sie für mich so viel bedeutet haben, als ich die Musik entdeckt habe ich glaube, das kennt jeder halt, da hat jeder so seine Favoriten und kannst du auch noch in 100 Jahren hören und wirst dich immer wieder neu rein verlieben, in Anführungszeichen.
Wahrscheinlich, ja. Ich habe es schon mal in einer anderen Folge erzählt. Manni Schmidt hat zeitweise in Essen bei WOM gearbeitet, war irre lustig damals.
Ach cool. World of Music dann.
WOM. Genau, WOM, World of Music. Und du konntest halt dir eine Rage-CD anhören und wenn du Glück hattest, hat Manni Schmidt die CD dir in den CD-Player gepackt.
Ja, geil. Sehr cool, sehr cool.
Ja, für ihn war es vielleicht ein bisschen befremdlich, ne? Aber ja. Eine Sache ist mir noch, habe ich noch hier auf meinem Zettel stehen, weil es wirklich ganz aktuell passiert ist. Wir haben ja eben gesagt, Peavy ist die Konstante, aber er hat seinen Gesang ja durchaus variiert. Und jetzt ist er ganz aktuell. Afterlife Lines erschienen, wie ich weiß, dein Album des Monats März, also eins von zwei.
Yes. Yeah.
Und ich habe das auch mit meiner Verlobten, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, mit meiner Frau gehört.
Oh.
Und ja, genau.
Oho.
Und irgendwann, jetzt letztens, habe ich dann eine uralte Vinyl-Single rausgekramt, Invisible Horizons.
Ja, schön.
Hab die angemacht und fragte dann so, na, welche Band? Keine Ahnung. Ich so, It's Rage. Ja, aber mit einem anderen Sänger. Ich so, nein. Was?
Ja, ich sag mal so, die hohen Töne kriegt er mittlerweile nicht mehr so hin. Das ist.
Ja, es ist aber vielleicht auch besser, weil ich fand immer dieser hohe Gesang, also dieses etwas tiefere passt, finde ich sehr viel besser zu Peavys Stimme.
Total. Auf jeden Fall. Total. total. Aber ich finde man trotz allem auch, ja gut, wahrscheinlich einfach, weil ich sie halt so ewig kenne und wirklich alles, also ich habe von Rage wirklich alles an regulären Alben plus ganz, ganz viel anderen Kram auch noch, wo selbst Pivi gesagt hat, wow, da hast du mehr als ich.
Mir wurde doch bei mir eingebrochen. Das ist jetzt abhanden gekommen.
nee, aber ich finde, man erkennt ihn trotz allem immer irgendwo wieder. Ne? Ich weiß nicht, an was es liegt, aber irgendwo hat er was da drin in seiner Stimme, die ihn immer wieder erkennbar macht.
Das ist so. Und wenn Peewee hochgesungen hat, kommen wir, glaube ich, jetzt zu einem Song, der wahrscheinlich so die höchste Kopfstimme aller Zeiten enthält und trotzdem gar nicht durch die Kopfstimme sich definiert, sondern durchs Intro, oder? Wie siehst du das?
Ja. Judas Priest, Painkiller, wohl eines der besten Intros ever, wo gibt im Metal. Und generell, also für mich das Album, deswegen habe ich auch das Album mit dem Song einfach gewählt. Ich glaube, es wäre egal gewesen, weil ich liebe jeden einzelnen Song auf der Platte. Aber weil es einfach maßgeblich war, ist für mich eines, oder wenn ich sogar das Metal-Album ever, ever, ever. Ich wüsste jetzt nichts, was ich vergleichbar fände, dass so eine Bezeichnung einfach verdient. Also ich, keine Ahnung, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist für mich einfach ein unfassbar wichtiges Album, weil das so pur, so energisch, so die Riffs, die Soli, der Sound von dem Ganzen, die Stimme von Halfhop, die über allem drüber schwebt, das ist einfach fantastisch und deswegen, also unglaublich, das Album plus eben halt dieser Song am Anfang, irre.
Ist so. Und allein das Drum-Intro, ich glaube, gefühlt jeder Schlagzeuger, wenn er irgendwie ein Drum-Solo auf einem Metal-Konzert spielt, spielt irgendwann diese Takte und jeder erkennt es ja, sofort.
Sofort, sofort. Ich habe, ich weiß nicht, ob du den Schlagzeuger bei YouTube, der Paros Siberiano, keine Ahnung, ich krieg seinen Namen nicht hin, dieser mit dem Bart, dieser Spanier, der vollkommen El Esteparios Siberiano, keine Ahnung, ich versuch's jetzt nicht mehr, der ein fantastischer Schlagzeuger ist und der hat letztens auch so seine Top 20 der liebsten Schlagzeug-Intros vorgestellt, da war das auch dabei und hat gesagt, ja, der größten Fehler, den die meisten Schlagzeuger machen, ist, die denken, die Double Bass geht unten die ganze Zeit durch am Anfang, aber das tut sie gar nicht, sondern der hat das da so ein bisschen ausklambüstert. Und dann eben das mal so ein bisschen veranschaulich, wie es eigentlich ist. Fand ich cool.
Klugscheißende Schlagzeuger, ist auch mal schön.
Ja, du, wenn sie sonst nichts können, weißt du.
Ja, ja. Wie nennt man den Typ, der mit der Band rumhängt, ne? Schlagzeuger.
Ja, genau.
Oder wie war der andere Witz? Wie nennt man die Freunde vom Schlagzeuger? Musiker.
Ja, oder der böseste, was hat drei Beine und das Arschloch oben, der Hocker vom Drummer. Ne?
Also, müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht verscherzen. Lieber Hanno, wenn du die Folge hörst, ich mag dich trotzdem, war super mit dir.
Ich bin ein großer Drummer-Freund, also wirklich, also es ist auch mein Lieblingsinstrument, muss ich sagen. Nicht, dass ich es jetzt spielen könnte oder so, aber ich gucke meistens, wenn ich auf Konzerten bin, gucke ich fast mehr aufs Schlagzeug als auf alle anderen.
Ja, und wenn dann jemand sowas spielen kann, beeindruckt einen das auch massiv.
Vollkommen.
Wobei ich weiß, Painkiller war für mich auch ein enorm wichtiger Song, aber noch nicht mal wegen dem Schlagzeug-Intro. Also das ist natürlich auch epochal, ist das die passende Vokabel? Egal. Aber der Song ist ja 6 Minuten lang und besteht ja gefühlt zu 3/4 nur aus Gitarrensolos. Ja. Und ich weiß, ich habe das so in einer Phase entdeckt, als ich Gitarrensolos eigentlich noch langweilig fand, obwohl ich schon Maiden mochte. Aber es war bei mir so eine Schwelle. Und bei dem Song habe ich wirklich mal gelernt, Alter, du kannst ja auch 5 Minuten Gitarre spielen und es ist einfach nur geil. Und das hat dann wirklich bei mir auch die Wahrnehmung dafür so eröffnet, dass ich auch Maiden-Songs noch mal ganz anders wahrgenommen habe. Gerade so, keine Ahnung, Infinite Dreams hat ja auch sehr lange Solo-Passagen. Das fand ich früher immer so ein bisschen langweilig. Aber nachdem ich diesen Song irgendwann mal gehört habe, habe ich wirklich verstanden, okay, du kannst mit Gitarre Emotionen erzeugen und du kannst Geschichten erzählen. Und wirklich, Painkiller ist ganz klar für mich einer der Türöffner für diese Erkenntnis gewesen.
Total. Hast du dann bei entweder oder für dich dann wahrscheinlich auch Priest eher stehen oder Maiden?
Nee, bei mir ist es wirklich Maiden, weil Maiden für mich eine der ersten Bands wirklich so war. Also ich habe früher Guns N' Roses gehört, so 92 war das ja hip.
Ja, klar. Stehe ich auch immer noch zu.
Ja. Finde ich auch immer noch gut. Ich kann auch behaupten.
Vollkommen.
Ich kann auch behaupten, ich habe sie damals live gesehen, 93, mit 12 Jahren. Danke an meine Schwester, die mich damit hingenommen hat.
Geil.
Ja, sehr im Müngersdorfer Stadion. Gibt es heute gar nicht mehr. War absolut grandios. Ich weiß aber nur, es hat mich in Bezug auf etwas geprägt. Der Sound war grottenschlecht und ich habe immer gedacht, das muss bei Live-Konzerten so sein.
Aber schön, wenn du danach die Erkenntnis erlangt hast, dass es auch gut geht.
Ja, aber das war immerhin wirklich so. Ja. Cool. Ja, dann kommen wir mal von heroischem Heavy Metal in deiner Liste zu etwas ganz Bösem, oder? Also, okay, nicht so ganz böse, aber die Band an sich schon.
Jein, sie waren in der Phase, glaube ich, schon aus diesem ich erschrecke deine Mutti schon glaube ich, raus. Also Death und das Album Symbolic. Ich habe jetzt Sacred Serenity rausgeholt. Auch aus, ähnlich wie bei Priest. Ich liebe das komplette Album. Auch das war für mich ein Meilenstein, weil ich sowas in dieser Art soundtechnisch vorher noch nicht kannte. Ich fand da auch diese Gitarrenarbeit unfassbar geil. Was Gene Hoagland am Schlagzeug macht, das ist so sensationell. Das fügt sich so geil in diese ganzen Songs ein, egal welcher das ist. Und dann natürlich eben jetzt nicht unbedingt die melodischen Vocals, aber halt trotzdem die markanten Vocals von Chuck halt oben drüber. Und das war eine Kombination, eine Melange, die mich auch wahnsinnig beeindruckt hat und ich damit mit offenem Mund saß und dachte, Alter, was ist das eigentlich für eine gute Musik? Und habe mich dann auch da in die älteren Sachen dann von Death dann damals reingehört, die ich auch wahnsinnig toll finde. Aber man merkt halt natürlich, das wird, je älter es wird, desto härter und krasser wird's. Aber alles hat auch immer so seine Handschrift von Chuck und es ist einfach toll. Der hat ein wahnsinnig musikalisches Gespür gehabt für alles und das so zusammengefügt, was dann für mich im Album Symbolic dann so ja sich bündelt und zur perfekten Kombination einfach dann so zusammenfügt. Und deswegen liebe ich dieses Album und wie gesagt, habe jetzt einfach den Song rausgepickt aus keinen besonderen Gründen, einfach weil ich ihn genauso mag wie alle anderen auch, aber ich musste ja einen angeben.
Ja, das großartige Band natürlich. Witzigerweise ist Symbolic das einzige Album, das ich sehr lange Zeit überhaupt nicht kannte. Also ich habe das ja in einer Zeit kennengelernt, da war gerade The Sound of Perseverance neu.
Ja, ja.
Und aus irgendeinem Grund gab es dann Neuauflagen der alten Alben. Mhm. Aber ich glaube, ja. Symbolic war bei einem anderen Label erschienen. Und davon gab es keine Neuauflage. Und du kamst da irgendwie nicht dran. Ich glaube, das ist damals bei Roadrunner erschienen oder so. Ich kann mich auch irren. Aber auf jeden Fall gab es dieses Album eine gewisse Zeit nicht. Ich weiß, Leute, wenn ihr das hört, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Spotify, nee, gab es nicht. Mitte der 90er. Aber
siehst du nicht? Leute, nee, wusste ich nicht. Kann natürlich sein. Ich habe nämlich auch irgendwann mal so ein Reissue dann gesucht und habe es dann auch nicht gefunden. Vielleicht also hängt das da so ein bisschen mit zusammen. Aber genau, die Sound fand ich danach auch gut, aber die war mir dann schon wieder ein bisschen zu frickeli und keine Ahnung, da hatte ich nicht ganz den Zugang. Ich finde es nach wie vor großartig. Auch die davor, die
Individual Thought Patterns müssen
genau, sein, Individual Thought Patterns, genau, die fand ich auch fantastisch, auch die Human ist natürlich auch großartig, aber die Individual hat auch nochmal nochmal einen anderen Schritt und diese Mischung eben aus der Sound of Perseverance ergibt am Ende dann das, was Symbolic halt so hat und das es für mich dann einfach so schön macht.
Und auch wenn wir gerade sehr schön über schöne Dinge reden, Leute, an dieser Stelle müssen wir einmal kurz innehalten und dem guten Mann gedenken, der dieses wunderbare Genre des Death Metal erfunden hat und auch, ich glaube, den progressiven Death Metal quasi erfunden hat. Also ohne Chuck gäbe es ganz vieles nicht. Und Leute, falls ihr es nicht wisst, Chuck ist 2001, wenn ich mich nicht völlig irre, verstorben.
Müsste so in dem Dreh sein, ja.
Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, es ist für mich immer so ein ewiges Mahnmal an uns Deutsche hier, dass wir uns nicht immer beschweren sollten. Chuck hatte Probleme im Nacken und dachte, er hätte sich irgendwie einen Nerv eingeklemmt. Und sein Arzt teilte ihm mit, nee, sie haben einen Gehirntumor. Und ja, in Amerika ist es nicht unbedingt üblich, als Musiker krankenversichert zu sein. Aber irgendwie hat er es dann doch geschafft, eine Strahlentherapie zu bekommen und dass die Tumorreste operativ entfernt wurden. Nur leider hatte er am Ende Schulden von 70.000 US-Dollar. Da gab es dann damals diverse Aktionen. Man hat versucht, Geld zu sammeln, damit er seine Schulden irgendwie bezahlen kann. Blöderweise ist der Krebs dann wieder ausgebrochen. Und Er konnte es sich nicht leisten, obwohl, und jetzt kommt der Teil, der mich persönlich immer noch aufregt, er eine Krankenversicherung mittlerweile abgeschlossen hatte. Nur, ja, in Amerika ist das ja so, ah, den Tumor hatten sie aber doch schon vorher. Ah, ja, da können wir ihre Behandlung jetzt nicht bezahlen und dementsprechend ist er an den Folgen dieses Gehirntumors verstorben. Darum, Leute, wenn ihr euch aufregt, dass ihr bei eurem Hausarzt mal im Wartezimmer sitzt, denkt immer dran, immerhin werdet ihr behandelt. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich kein schönes Thema, aber ich finde, das muss man mal sagen. Man sollte vielleicht nicht für alles, aber für einige Dinge hier in unserem deutschen Land doch irgendwie dankbar sein, dass es sowas gibt, weil bei uns verreckt, glaube ich, keiner, weil er sich eine Behandlung nicht leisten kann.
Tolles Plädoyer. Mache ich einen Haken dran.
Musste einfach sein. Ich hoffe, wir kriegen jetzt wieder den Dreh raus und werden wieder lustig.
Das ist selbstverständlich, da zweifle ich überhaupt nicht dran.
Aber das musste einfach gesagt sein, weil ich wage mir nicht vorzustellen, was Chuck noch alles auf die Beine gestellt hätte, wenn er noch 10, 20 Jahre länger gelebt hätte, wenn er immer noch unter uns weilen würde. Und so ein bisschen richtig, ja. Ironisch ist ja auch, das letzte Album, das Chuck veröffentlicht hat, war nicht mit Death, sondern mit Control Denied. Ist auch schon ein interessanter Titel für eine Band in Bezug auf sein Schicksal. Und das Album hieß The Fragile Art of Existence, also das Existence. Und das ist, wie ich finde, schon mal, also Karma is a Bitch, würde ich sagen. Das ist, da fehlen mir immer die Worte, wenn ich da drüber nachdenke. Und als ich heute Mittag noch mal kurz in der Mittagspause das nachgelesen habe, hat es mich auch wieder echt kurzzeitig mal runtergezogen. Das ist
ein Scheißthema. Ja, es regt zum Nachdenken an, vollkommen. Und wie gesagt, du hast das, glaube ich, gerade ganz, ganz schön in Worte gefasst. Von daher, gut.
In diesem Sinne, machen wir mal weiter. Was hast du als nächstes auf dem Zettel? Weg vom Todesblei.
Genau, hin nach Dänemark. A, wunderschönes Land, kann ich sehr empfehlen. Und B, ganz viele tolle Bands kommen dort her. Und eine, die mich Anfang Mitte der 2000er massiv beeindruckt haben und in einer, sage ich mal, emotional sehr verwirrenden Phase quasi mich dadurch begleitet haben, weil die Musik einfach genauso da reingepasst hat. Es sind eben Mercenary und das Album auch mit dem Titelsong 11 Dreams. Auch hier ist es so, ich könnte mich da jetzt auf keinen Song festlegen, weil das ganze Album für mich eine ganz enorme Wichtigkeit hat und ich der Band auf ewig Treue geschworen habe, weil, wie gesagt, das hat mich emotional damals genau da abgeholt, wo ich drinne gesteckt habe und hat mich durchgeleitet und auch quasi wieder aus diesem Tief rausgebracht und deswegen bin ich auch sehr happy, dass jetzt gerade vor wenigen Monaten ja ein neues Album kam und sie jetzt nach über 10 Jahren Pause wieder zurück sind und wenn auch in gar nicht mehr der Besetzung wie damals, aber für mich eine ganz, ganz tolle Band, die es auch geschafft haben, mit Härte, Progressivität, Atmosphäre, Melodie eine Melange zu schaffen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt in der Form nicht kannte. Also melodischer Death Metal, klar, ist alles, hat irgendwo so ein bisschen seine Ähnlichkeiten, sage ich mal, aber die hatten noch mal so eine spezielle Art, Songs zu arrangieren, zu schreiben, die Texte zu verfassen. Damals der Sänger, der Mikkel, hat das ja gemacht. Und das hat für mich keiner mehr so in der Form geschafft, wie die das damals gemacht haben. Das ist, deswegen habe ich das auf jeden Fall mit in die Liste genommen.
Ja, vielen Dank dafür. Du hast mir auf jeden Fall einen neuen Kosmos offenbart. Ich kannte die Band vom Namen, habe da aber nie vorher bewusst reingehört gehabt, hat mir aber auch direkt sehr gut gefallen. Und es hat mich an was anderes erinnert. Kennst du die Band, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, Borealis?
Ja. Nur vom Namen jetzt, aber dass ich jetzt sagen könnte, kenne ich jetzt Lieder oder so? Nee, weiß ich nicht, nee.
Okay, aber weil das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also ich habe hier vorhin noch gesessen, habe die Liste nochmal durchgehört. Und ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wenn du dann die Musik eher so im Hintergrund laufen hast und dich auf was anderes konzentrierst, dann poppen ja manchmal so Momente hoch, ach, das erinnert mich aber daran. Und in dem Moment musste ich wirklich an irgendein, ich könnte dir nicht mal sagen, welchen Song von Borealis, aber von diesem Gesamtgefühl, das erinnert mich auch so ein bisschen an manche Evergrey-Passagen.
Ja, möglicherweise ist das ja auch der Grund, weshalb da vielleicht auf meiner Liste ganz eventuell auch noch Evergrey drauf ist.
Echt? Aber da muss ich mal, oh, tatsächlich. Aber erst später.
Aber wir können aber den Sprung direkt hinmachen. Wie gesagt, meine Liste ist ja sowieso nicht nach irgendwas gegliedert, aber das ist die zweite Band, die mich genau in dieser Phase begleitet haben und die vom, wie du sagst, die haben irgendwas Ähnliches, was die Grundstimmung angeht. So dieses etwas Getragene, das Melancholische, diese Sehnsucht haben die da einfach drin. Aber trotzdem auch immer so ein bisschen diesen Hoffnungsblick oder so diese positive Momente, die das Ganze, sagen wir mal, auflösen oder schön musikalisch halt einfach thematisch umsetzen. Und in dem Fall jetzt von Evergrey habe ich ja Masterplan gewählt. Das war auf dem dritten Album. Ich kannte die ersten zwei schon ganz gut, fand das nett. Aber als ich den Song damals, ich werde es nie vergessen, ich stand im Müller und da durfte man da damals die CDs so vorhin, ist man da hingegangen und gesagt, die möchte ich gerne anhören, darf ich das mal machen? Und dann habe ich dieses erste Ding gehört.
Wenn du Glück hattest, Ding gehört, wurde dir gesagt, ja, oder wenn du Pech hattest, so, nee, hau ab.
Ne, genau, jetzt verpiss dich.
Ich will nicht arbeiten.
Und da kam erst, als dieses Masterplan ging los und mit diesem leicht vertrackten Rhythmus am Anfang und dann kam der Gesang plötzlich und ich so, Alter, das ist, wow, das ist gerade richtig gut und es hat mich so mitgenommen und deswegen für mich ein ganz wichtiges Album, / Band, / auch von Evergrey, den habe ich auch ewige Treue geschworen, das ist auch so eine Band, von denen ich eigentlich alles jetzt tatsächlich habe.
Wie würdest du Evergrey als Genre bezeichnen? Boah. Das finde ich immer unwahrscheinlich schwierig. Das ist irgendwie alles so ein bisschen, aber auch gleichzeitig ist alles falsch. Es ist nicht wirklich Progressive Metal, Es ist nicht wirklich Power Metal, es ist auch nicht wirklich Dark Metal, es ist irgendwie.
Du hast jetzt alle drei Begrifflichkeiten genannt, die ich auch genannt hätte. Einigen wir uns auf Progressive, Dark, Power Metal.
Geil. Neues Genre erfunden, Progressive.
Ja, aber es ist genau das. Und ja, es ist einfach diese, die haben eine gewisse Schönheit in ihrer Musik, finde ich. Und gerade
absolut.
Diese Wechsel, manchmal haben sie dann ja wirklich auch ganz ruhige Songs, die wirklich nur Piano und Gesang sind. Und das trägt sich trotzdem so schön. Und es ist einfach nur für mich ganz toll zuhörende Band und bin jetzt auch sehr froh, dass sie jetzt schon wieder zwei Singles rausgebracht haben und das, was ja bedeutet, dass bald wieder ein neues Album kommt. Hurra, hurra!
Ja, habe ich auch letztens ist gut, ich glaube, es war 2022, waren sie auf Tour, da habe ich sie im Resonanzwerk in Oberhausen gesehen. Mhm. Großartig. Da ist aber lustigerweise der Strom ausgefallen.
Oh shit.
Also kommt irgendwie, habe ich schon öfter mal erlebt, aber da war wirklich so. Und der gute Tom meinte dann, oh, Russia is coming, run.
Scheiße.
Ja, also, dann kann das ja gar nicht. Hä, doch.
Doch, doch.
Egal.
Doch, doch.
Es verschwimmt alles so ein bisschen, ja, wann was genau
richtig.
War.
Da gab es ja noch Corona Evergrey, und was alles, ja genau. Und das hat man dann irgendwann
ja,
so ein bisschen.
Corona ist ja wirklich so, oder? Also es ist immer so, ich merke das bei mir selbst, ach, die Band hat doch erst vor zwei Jahren was gemacht und dann guckst du, nee, kann ja gar nicht sein.
Ja, genau das ist es. Das hat irgendwie so einen ganz komischen Riss im Zeitgefüge hinterlassen. Dann kriegt das nicht mal eingeordnet. Wie du sagst, ich stelle das dann auch manchmal fest und sage, oh nee, das war ja 2019, das war ja alles noch vor Corona. Das ist krass, das ist komisch. So die zwei Jahre sind irgendwie seltsam, die fehlen so ein bisschen.
Ja, das ist auch so, und ich habe das auch schon von ganz vielen Leuten gehört.
Ja.
Und wenn wir eben nicht wussten, wie wir diese Band bezeichnen sollen, wie ist es denn mit der nächsten Band? Da ist zumindest der Prog irgendwie drin, würde ich behaupten.
Ja, ich würde es grob als Prog bezeichnen. Was auch immer, ob das jetzt Metal oder Rock ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es gibt kaum jemanden, der eigentlich dieses Verständnis von Prog so geil lebt wie Arjen Anthony Lucassen aus den Niederlanden. Aus der wunderschönen Niederlande. Ich bin ein riesen Arjen-Fan, seit ich die auch das erste Mal gehört habe. Auf der Into the Electric Castle. War schockverliebt in diese Art und Weise, dass er da so sich schon die ersten namhaften Sänger und Instrumentalisten mit dazugeholt hat. Und das war dann für mich so, oh, guck mal, jetzt singt der und das sind verschiedene Rollen und das hat alles so ein bisschen Musical oder Opercharakter. Und habe mich da immer mit den Texten auch auseinandergesetzt und bin da wirklich, wie in so einem Film bin ich da durchgereist. Also ich habe mich dann mittags nicht hingesetzt oder abends und hab einen Film geguckt, sondern ich habe das Album von vorne bis hinten gehört und immer wieder mitgelesen und die Geschichte erlebt. Und das mache ich nach wie vor bei allen Aaron-Alben, die kommen. und auch noch hoffentlich kommen werden und mag einfach diese Reise, die er beschreibt. Und klar, der hat so seine Eigenarten, die sind manchmal so ein bisschen cheesy, sage ich dazu, aber so kauzig. Aber ich finde ihn einen so unsagbar sympathischen Menschen und ich weiß nicht, ob du mal die Gelegenheit hattest, dir das live anzugucken. Ich trage gerade mit Stolz mein Shirt hier. Du siehst es.
Ja, gesehen. Das Shirt habe ich gesehen, ja, aber Arian Live habe ich leider nie geschafft. Auch wenn es gar nicht so weit weg von mir ja meistens eben. Ist. Ne? Ist ja irgendwo in den Niederlanden.
Genau, richtig, in Tilburg. Tu es, ist Wahnsinn. Das ist eine Atmosphäre dort. Diese ganze Stadt ist vollkommen Arian verrückt. Das ist dann 3 bis 4 Tage Ausnahmezustand. Die Gassen sind geschmückt mit Arian. Überall gibt es Arian Specials. Hier gibt es einen Arian Burger, hier gibt es ein Arian Bier. Du siehst nur die ganzen Fans rumlaufen. Jeder kennt irgendwie jeden. Jeder hat jeden lieb. Das ist so ein Stadtfestival, wenn du so willst. Und das mündet dann eben in diesen Mehrfachkonzerten, die dann über das ganze Wochenende laufen. Wir sind immer mit dem Wohnmobil dann dort. Ich war jetzt auch schon mehrfach und stehen dann auf diesem Campingplatz, der auch ein spezieller Arian-Campingplatz ist, wo dann am Samstagmorgen dann zum Beispiel Marcella Bovio singt, die kommt dann dorthin, hat dann noch irgendjemanden dabei und dann spielen und singen die dann halt da live zum Frühstück für die Fans auf dem Campingplatz. Es ist einfach so dieses Gesamtgefüge, das da passiert, ist toll. Und davon losgelöst sind einfach die Alben und die ganze Musik, die er macht, auch genauso schön und zum Träumen und natürlich auch zum Headbangen. Ich meine, mein Gott, er hat ja auch durchaus ein paar sehr, sehr harte und schnelle Double Bass geprägte Songs dabei und halt immer eine Riege an Musikern und Sängern, wo du sagst, Alter, wow, und das live dann eben zu sehen, das ist beeindruckend, das ist schön.
Absolut. Und welchen Song hast du uns mitgebracht?
Dawn of a Million Souls mit meinem absoluten Lieblingssänger. Ich bin immer noch, seit ich ihn bei Symphony X kennengelernt habe, Russell Allen ist für mich einer der oder vielleicht sogar der Metal-Sänger überhaupt. Also keiner berührt mich dermaßen und haut mich jedes Mal aufs Neue vom Hocker wie der. Es gibt viele andere mega tolle, will ich überhaupt, also damit gar nicht jetzt kleinreden, aber er hat irgendwas in seiner Stimme, in seiner Art, Sachen zu singen. Das packt mich jedes Mal und deswegen, ich finde, die beste Gesangs-Performance, die er jemals geliefert hat, hat tatsächlich Lukasen aus ihm rausgeholt bei Arian mit Dawn of a Million Souls. Wenn der da hochgeht, im Strophenpart, da kriege ich, ja, wenn ich drüber rede, kriege ich Gänsehaut.
Ja, sehr schön, so soll es doch sein. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe mal über Russell Allen gelesen in irgendeinem Forum damals. Ja. Also früher, Leute, ne, gab es sowas noch. Da meinte jemand, Russell Allen könnte wahrscheinlich ohne Mikro singen, wird nach der Show irgendwie noch einen Baum fällen, Holz hacken und dann mit dem Bandbus ein Feuerchen machen oder so. Also der Mann hat eine Energie, das ist irre. Unglaublich.
Irre.
Auch live. Der hat eine Bühnenpräsenz, das ist unglaublich. Es gibt nur einen Menschen in diesem Arian-Kosmos, den ich vergleichbar grandios finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Damien Wilson.
Fantastisch. Also eine Live-Bank. Kann man nicht anders sagen, den stellst du dahin, der hat eine Ausstrahlung, irre gut, der singt alles on point. Man muss seine Stimme vielleicht nicht mögen, weil ich kenne einige, die sagen, der ist mir ein bisschen quengeli. Ich mag sie sehr gerne, weil sie auch ganz einzigartig ist, aber eine Sache ist bei ihm ganz sicher, du weißt, egal was er singt, es klingt immer gut, weil er ist eine Maschine, das ist fantastisch. Und ich habe ihn tatsächlich auch mal Backstage kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Das war mal ganz, ganz, ganz lustig, auch ein ganz angenehmer, sehr, sehr netter Mensch.
Also ich habe ihn auch mal live erleben dürfen mit Threshold.
Genau,
halt. Und ich stand wirklich in der ersten Reihe in Essen im Turok.
Ja, cool.
Also ich habe mich auch nur gefragt, wie kann der ist ja auch nicht groß, der Typ. Ne? Und der geht ab wie Schmidts Katze und singt in einer Lautstärke und du fragst dich wirklich, wie schafft er das? Der hampelt durch die Gegend, ist aber, wie du sagst, er ist vollkommen on point, der ist aber voll fokussiert, es ist unglaublich und ich muss mich an dieser Stelle outen, ich liebe ja Bruce Dickinson.
Ja, voll.
Und Bruce Dickinson hat ja auf dem Arian-Album Universal Migrator, von dem ja auch dein Song jetzt ist, einen Song gesungen, Into the Black Hole.
Ja.
In der Live-Fassung von Star One singt Damien Wilson das und ich finde, er Schande über mich, er singt es besser als Bruce Dickinson, ist meine Meinung. Obwohl es live ist.
Ja, ich finde auch in der Arian Universe, wo Tommy Karavik von Camelot da singt, finde ich es auch besser. Was aber überhaupt nicht heißt, dass das von Bruce Dickinson irgendwie schwach oder sonst was ist. Es ist alles ein bisschen anders, aber ich kann da voll anknüpfen, wie du, wenn du das sagst. Also ja, Muss ich auch gar nicht für schämen. Nee. Das sind alles drei fantastische Sänger, die es in ihrer eigenen Art und Weise super geil singen. Und zum Thema, er ist so ein kleiner Flummi und Dynamo, wo nimmt er die Energie her? Bei der Live-Performance von Electric Castle war er ja der Ritter, der Knight, und er ist dann auch im Ritterkostüm aufgetreten und er ist danach samt Ritterrüstung Stage-Diving von der Bühne ins Publikum. Also total, total geil.
Unglaublich.
Mega-Typ, mega.
Ja, wunderbar. Haben wir ja doch wieder zu unserem Humor zurückgefunden. Yes. Das ist sehr gut. Ich muss nur eins sagen, es hat mich erstaunt, also nicht, dass du Arian genommen hast, sondern dass du halt diesen Song gewählt hast, weil ähnlich wie du habe ich Arian auch mit Into the Electric Castle kennengelernt. Ja. Und das ist für mich auf ewig die große Bastion von, ja, eine Band ist es ja nicht, aber ne, eben von dem guten Mr. Lukasen ist auf ewig. Und ich glaube, mein Signature-Song wird auf ewig entweder Castle Hall sein.
Ach, ihr großartig.
Oder ja, da ist ja auch Damien Wilson dabei.
Ja,
ne?
Ja.
Oder Amazing Flight in Space.
Oh, ich liebe es.
So, ich weiß nicht.
Ja, wunderschön. Voll, voll.
Nee, musste ich heute auch direkt wieder hören. Ja. Ich habe deine Liste gehört und habe direkt gedacht, jetzt musst du unbedingt noch was anderes hören.
Nee, wie gesagt, für mich war es einfach diese Kombination mit Russell Allen dazu. So habe ich nämlich Russell Allen mit dazu geholt, weil du siehst ja, ich habe ja in meiner Liste, die ich dir geschickt habe, habe ich ja noch Honorable Mentions, und da ist ja Symphony X auch dabei, aber da ich die ja rausgeschmissen habe, habe ich gedacht, muss ich irgendwie Russell Allen noch mit reinbringen, und deswegen habe ich den Song genommen.
Ja, okay, fair point. Aber ich glaube, die Veröffentlichung, die Universal Migrator, also die man damit damals gemacht hat, hat dem Album, glaube ich, nicht gut getan. Also Leute, falls ihr es nicht wisst, es wurde damals wirklich so ähnlich wie bei Avantasia als zwei CDs, also als zwei Einzel-CDs veröffentlicht. Ja. Auf dem ersten Teil waren dann eher so die Prog-Rock-Songs und auf dem zweiten Part waren eher die Metal-lastigen Songs. Und ich glaube, von da an hat dann auch der gute Arian oder Mr. Lukasen sich darauf versteift und hat dann die Metal-Sachen bei Star One gemacht, ne? Und hat dann Arian immer so ein bisschen entspannter gehalten, würde ich sagen.
Jein,
ist ja nicht schlecht.
Ja, es vermengt sich mittlerweile. Also ich fand das eigentlich ganz cool, dass er das so ein bisschen gesplittet hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber The Source, also das vorletzte offizielle Arian-Album, das ist ja schon auch richtig stramm gewesen. Also da ging es ja richtig zur Sache. Und das fand ich natürlich.
Aber Transitus schön. War ein bisschen entspannter.
Das war wieder sehr rockig. Genau, das war wieder sehr rockig, halt mit diesem Comic, der dazu noch geliefert wird. Das war auch, also viele mögen das ja nicht. Ich fand das sehr toll. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Ganze mitzuverfolgen und mitzuerleben. Und das war auch der Moment, an dem ich Tommy Karavik von Camelot nochmal richtig zu schätzen gelernt habe, weil der vorher so ein bisschen untergegangen ist, in Anführungszeichen, und auf dem Album einfach zeigt, wie unglaublich gut dieser Mann als Sänger ist. Und das finde ich toll an dem Album.
Absolut, ja. Da gibt es generell viele tolle Sachen bei Arian.
Ich merke schon, wir sollten eine Arian-Sondersendung machen.
Ja, genau, wir sprechen alle Alben durch. Ja. Spielzeit etwa 4 Stunden.
Da holen wir noch den Flo vom Leise war gestern Podcast dazu und glaube, dann ist die Nummer rund. Er ist auch ein Riesenfan.
Ist ja auch so ein Arian-Fan.
Ja, vollkommen.
Ja, kann man ja mal ins Auge fassen, so für Folge 100 oder so. Bring mich nicht auf Ideen hier. Ich habe doch gerade mit Mühe und Not die 2-Stunden-Folge über Edguy überstanden.
Oh, schon. Entschuldigung.
Ja, 2 Stunden haben wir über Theater of Salvation gequatscht. Das war
geil.
Total lustig, aber
tolles Album.
Also, ja, absolut. Hat auch irre Spaß gemacht. Ja. Aber mit 4 Personen und das hinterher dann irgendwie zurechtzubiegen, das war schon, also
Ich muss gestehen, ich habe die Folge gehört, aber ich habe es noch nicht bis zu Ende geschafft. Aber es gab so viele Punkte, wo ich anknüpfen konnte und genickt habe. Ich gesagt, genau.
Ja gut, 2 Stunden ist natürlich auch eine Länge, wo ich jeden verstehe, der sagt, sorry, das kann ich mir nicht am Stück geben. Ja, so viel Zeit habe ich nicht, verstehe ich vollkommen.
Genau. Und wir sind auch schon sehr weit gedient. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, oder?
Ja, Stunde, 80 Minuten schaffen wir.
Gut.
haben wir nur noch 3 Songs, ist
stimmt,
doch alles gut.
Stimmt.
Und jetzt von Progressiven geht es jetzt, glaube ich, so zu dem Derbsten, was in der Liste drin ist, oder? Oder fast?
Ja, je nachdem, wie man Derb schreiben
oder modernstem.
Möchte. Ja, vielleicht das. Also Killswitch Engage, wobei Last Serenade, was ich gewählt habe, ja auch jetzt schon ein bisschen, ja, das hat er auch schon 20 Jahre fast auf dem Buckel, glaube ich. Zeit rennt, mein Gott.
Krass, oder?
Ja, Wahnsinn. nee, war für mich so der musikalische Next Step. Also ich bin ja viel mit hab's ja vorhin gesagt, mit sehr melodischem groß geworden. Dann hatte ich auch meine Sodom und Tankard und Creator-Phase. So in geil. Mitte 90er, so als Jugendlicher. Und dann eben kam ja Death noch dazu. Dann war ich wieder sehr im Melodischen unterwegs und plötzlich kam dann diese Welle mit melodischem Death Metal. Soilwork zum Beispiel, In Flames, alles fantastisch. Auch Soilwork habe ich jetzt hier gar nicht in der Liste drin, obwohl das auch für mich eine unfassbar wichtige Band eigentlich ist. Dann war parallel dazu kam Killswitch Engage und die auch so für mich eine neue Sache definiert haben, wo ich dachte, okay, das Gitarrenriffing ist ein bisschen anders, das Drumming ist ein bisschen anders, der Gesang ist total geil, weil er halt zwischen aggressiv, aber trotzdem vollkommen emotional bis hin zu wunderschönem Klagesang geht und das in einer Perfektion da abgeliefert wurde, das zu der Zeit, Anfang der 2000er, noch nicht so viele so gut gemacht haben. Und ich weiß noch, ich habe das damals, ich glaube, es war so MTV oder Viva. Also irgendwann spät in der Nacht saß ich vom Fernseher und habe irgendeine Metal-Sendung geguckt im Fernsehen und da kam dieser Song und da habe ich das erste Mal gehört. Und das hat erst hart angefangen und er brüllt. Ich so, ach nee, wieder so eine Brüllband, keine Ahnung. Und dann kam dieser Twist zum Refrain. Und ich so, oh mein Gott, ist das toll. Ist das? Und dann bin ich am nächsten Tag in den Plattenladen gerannt und habe dann, ohne den Rest zu hören, habe ich mir einfach blind dieses Album gekauft und war schockverliebt und festgestellt, dass da wirklich jeder Song da drauf einfach ein Hit ist. Und für mich heute nach wie vor super, super wichtig und für mich auch das beste Album von der Band. Da scheiden sich auch die Geister, weil viele sagen, ah, Jesse Leach, nee, ist jetzt nicht so der Sänger. Viele sind ja bei End of Heartache erst eingestiegen, als Howard Jones dann gesungen hat, den ich auch großartig finde und auch live toll fand. Aber für mich war Jesse Leach immer der Sänger, der jetzt auch wieder dabei ist. Und weil der nochmal eine ganz andere Dramatik in seiner Stimme hat, die er schafft, umzusetzen und das in die Songs zu transportieren, ohne jetzt, wie gesagt, Howards Leistung schmälern zu wollen, weil ich ihn auch ganz toll finde. Aber das war der Grund, weshalb ich eben Last Serenade von Killswitch Engage mit auf die Liste genommen habe, weil das so ein Wow-Moment für mich einfach war.
Aber Killswitch Engage ist doch schon für manche Leute sowas, was sie aus Prinzip nicht hören, weil das so in die Richtung Metalcore geht, oder?
Ja, das ist klar. Das ist eine der stilbegründenden Metalcore-Bands wahrscheinlich. Ich kenne mich in dem Metier jetzt nicht unfassbar gut aus. Ich höre sehr, sehr gerne in dem Bereich sehr viele Sachen. Also ich habe auch im Schrank hinter mir einiges stehen, das ich ganz, 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 ganz toll finde, weil aber ich bin kein aus Prinzip-Typ, das war ich noch nie. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Schubladen, nämlich die Schublade gefällt mir und gefällt mir nicht. Und es ist letzten Endes Geschmack. Und wenn du versuchst, deinen Geschmack zu begründen oder zu beschreiben, das ist ja unmöglich, weißt du. Mir gefallen manchmal Dinge, ich weiß nicht wieso, und dann gefällt mir halt einfach. Und dann wehre ich mich auch nicht dagegen. Und wenn das dann hin und wieder mal ein Song selbst von Ed Sheeran ist, oh mein Gott, dann stehe ich da auch dazu. Aber und genauso ist jetzt halt auch hiermit. Wie gesagt, ich bin mit traditionellem Metal irgendwo groß geworden. Und dann habe ich aber genauso so ein Herz für sowas, weil ich es einfach toll finde, weil es mich berührt, weil es mich abholt, weil es mich irgendwo da drin anfasst und mitnimmt und mitreißt und in einer Lebensphase halt mit begleitet hat. Und das finde ich toll.
Ja, finde ich super. Also auch, dass du genau diese Einstellung an den Tag legst, die ich selber auch habe. Ja. Weil ich glaube, du weißt auch, es gibt genug Leute, die ganz strenges Gatekeeping betreiben.
Ja, klar. Kann ich auch verstehen. Ich meine, das ist ist ja vollkommen in Ordnung. Also gerade jemand, der, sagen wir mal, die Anfänge des Metals richtig live miterlebt hat und das als komplette Lebenseinstellung mittransportiert hat bis heute und dass da wenig Platz für moderne Sachen sind, kann ich durchaus nachvollziehen und verstehen und akzeptiere das natürlich auch vollkommen. Es ist halt nur nicht mein Ding. Also ich bin da lieber offen aufgestellt, weil ich habe sonst das Gefühl, ich würde, glaube ich, was verpassen, weil es gibt so viel schöne Sachen, so viel schöne Musik. Und warum sich dem verschließen, nur aus Prinzip, das hat sich mir nie so erschlossen und deswegen ist diese Liste auch so bunt, wie sie ist.
Ja, super, ist auf jeden Fall geil. Ich weiß, war früher auch mal so, dass ich Sachen aus Prinzip kacke fand, das war aber eher so, als so die Zeit war, als New Metal aufkam und dadurch so ein bisschen manch andere Metal-Spielarten gefühlt gestorben sind.
Ja. klar.
Aber das hat sich mittlerweile bei mir auch relativiert, muss ich sagen. Also sowas wie Linkin Park fand ich früher ganz furchtbar. Und, aber wirklich aus Prinzip. Und ja. habe aber auch irgendwann gemerkt, hey, das ist aber irgendwie schon, das ist catchy, das ist cool. Ne? Also ja. Prinzipien sind doof.
Ja, aber ich, genau diesen Prozess habe ich auch gemacht. Wie du beschreibst, das war bei mir war es dann eher Korn, wo ich dachte, Alter, was ist das denn? Korn, bläh, ist ja fürchterlich. Und mittlerweile finde ich, das ist eine tolle Band. Auch live geil, macht voll Spaß. Super.
Zu Korn kenne ich noch das beste Zitat aller Zeiten vom ehemaligen Blind Guardian Tourbassisten. Ja? Korn? Ich kenne nur Apfelkorn. Ja? Genau. Fand ich damals großartig. Irgendwo im Rockart war es, glaube ich. Ja, Apfelkorn. Apfelkorn hast du nicht, aber Wein ist er mittlerweile wenigstens zur Neige gegangen.
Ja, die Stunde schlägt sich auch im Glase nieder, drücke ich mal. Und in meinem Kopf vielleicht ein klein wenig. Also falls ich noch rätseliger wirken sollte als sonst, dann liegt das vielleicht daran. Prost auch.
Ja, zum Glück haben wir dann ja nicht mehr viele Songs. Prost auf jeden Fall. Zwei haben wir noch. Und einer, der hat mich jetzt sehr überrascht, nicht weil ich die Band oder den Song schlecht finden würde, sondern weil das ist ja, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, noch nicht mal ein Jahr alt.
Ja, richtig.
Oder gerade eben ein Jahr alt.
Ja, und das hat bei mir im letzten Jahr so massiv reingeschlagen, dass das, also keine Ahnung, ich liebe Insomnium schon sehr, sehr lange, schon über 10 Jahre bin ich Fan der Band, habe es nie geschafft, die live zu sehen. Dann kam ja letztes Jahr dieses fantastische Album Anno 1669, Zahl, kam raus.
Anno irgendwas.
Anno Zahl. dass ich vollkommen abgefeiert habe und dieser Song, der hat sich so bei mir verankert. Und jetzt kommt der emotionale Moment, der mich damit verbindet. Das Konzert, bei dem ich sie das erste Mal live gesehen habe, war letztes Jahr an meinem Geburtstag. Und dann meine Frau hat mich dann quasi dazu eingeladen. Sind wir dann auch zur Konzertlocation gefahren mit Übernachtung im Hotel. Freunde waren noch mit dabei. Und wir hatten einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und als dieser Song gelaufen ist, hatte ich beim Headbangen Tränen in den Augen. Das habe ich vorher auch noch nie. Und deswegen hat er so bei mir reingeschlagen, dass ich gedacht habe, ich muss den eigentlich auf die Liste nehmen und habe dafür tatsächlich eine meiner All-Time-Favorite-Bands, von denen ich auch den Schrank voll habe, nämlich Soilwork, rausgeschmissen. Was ich mir eigentlich nie wieder verzeihen könnte, aber es ist gerade für mich, ist Insomnium aktueller und schöner und mehr im Herzen als Soilwork, aber das wird sich wahrscheinlich, sobald ein neues Soilwork-Ding kommt, gleich wieder ändern.
Ich finde es auf jeden Fall sehr geil, dass du in unser beiden hohen Alter noch solche emotionale Momente erlebt, weil ich kann nur für mich sprechen. Ja. Ich glaube, dass das letzte Mal, dass mich Musik so richtig auf eine ganz besondere Art und Weise berührt hat, war Pain of Salvation, als ich die das erste Mal 2005, muss es gewesen sein, 5 oder 6 gehört habe und zum ersten Mal illegal gestreamt das Album Remedy Lane gehört habe.
Ja.
Also und seitdem, also klar, in jugendlichen Jahren erreicht einem Musik ja oft ganz anders, aber ich wüsste jetzt nicht, dass in den letzten 19 Jahren mich nochmal wirklich etwas so emotional berührt hat, dass ich wirklich sagen könnte, es ist einer meiner Lieblingssongs. Von daher finde ich cool, und wenn du das nochmal erlebt hast.
Ja, eben. Und deswegen habe ich da auch Schwierigkeiten gehabt. Also nicht Schwierigkeiten, sondern ich habe gesagt, ja, eigentlich muss dieser Song rein. Der hat gerade so eine Präsenz und so eine Wärme für mich, dass ich den mit reinnehmen muss. Und hat dann echt überlegt, oh, wenn ich das hier rausschmeiße, aber da muss das hier und dies und jenes. Und deswegen, wie gesagt, sorry, Björns Ritt und Soilwork, Jungs, aber ihr musstet kurzzeitig mal Insomnium weichen.
Und zwar für Lillian. Ich weiß gar nicht, ob wir den Titel genannt haben.
Ja, stimmt, haben wir, glaube ich, vergessen. Ja, Lillian, richtig, ja. Verdammt. Ja.
Großartiger Song, auf jeden Fall. Auch großartiges Album. Ich mag die Band auch sehr gerne und das Album hat mich letztes Jahr auch sehr gut abgeholt, kann ich nur sagen.
Ich weiß nicht, welche Version du hast von dem Album. Ich habe mir dieses Riesenbuch da gekauft. Da ist ja die komplette Geschichte, ist ja ein Konzeptalbum, ist ja dann hinten abgedruckt in Finnisch und in Englisch. Ich habe es versucht, auf Finnisch zu lesen. Ich bin in der ersten Zeile gescheitert, bin dann auf Englisch geswitcht. Und ist eine schöne Geschichte. Und nachdem ich die gelesen habe, habe ich dann nochmal von vorne angefangen, das Album zu hören und dann die Texte dazu gelesen. Und jetzt habe ich jedes Mal, wenn halt irgendwie ein Song läuft, weiß ich, an welchem Part der Geschichte das halt gerade so ist. Und das ist das, was ich halt unfassbar gern mache, was ich vorhin bei Arian auch gesagt habe, dass ich einfach diese Geschichten, diese Reisen gerne miterlebe. Und deswegen rentiert sich, falls du das nicht in dieser Form haben solltest, jetzt eine große Empfehlung von mir. Holst dir und liest dir diese Geschichte und hör das Album dann nochmal danach.
Ja, zu meiner Schande muss ich wirklich gestehen, dass ich nur die ganz einfache Jewel Case CD besitze, obwohl ich eigentlich auch ein großer Fan von, ja, so, ich nenne es immer etwas despektierlich, Krempel, ja, bin, also auch von irgendwelchen Sammelboxen.
Ja.
Aber nee, habe ich leider nicht. Aber ich werde es mal gucken. Vielleicht gibt es das ja mal irgendwo für schmales Geld gebraucht oder so, weil wahrscheinlich gibt es diese Auflage regulär nicht mehr.
Ich hatte es tatsächlich auch im Angebot. Ich habe das die ganze Zeit so in der Watchlist gehabt und so, vielleicht habe ich da Glück und ich krieg's noch. Ich habe es tatsächlich bekommen und habe relativ günstig, das, ich glaube 25 Euro habe ich bezahlt. Und
Oh, es geht ja.
Ja, eben. Und es sieht toll aus im Schrank.
Das ist, glaube ich. Ich habe oben auch auf meinem Regal die ganzen komischen Sammler-Editionen. Stellenweise habe ich die noch nicht mal ausgepackt. Weil die einfach.
Oh krass, nee, da bin ich schon jemand, das mache ich dann schon, weil ich dann, wie gesagt, immer drin blättern will und lesen will und Kram rausholen will.
Ja, will ich auch, aber ich glaube, du kennst das auch. Man kommt ja nicht drum herum, Musik leider sehr oft zu hören, wenn man unterwegs ist. Und da kann ich mir nun mal nicht irgendwie die XXL-Box einpacken mit dem extra großen Booklet. Also das geht irgendwie nicht.
Ja, eben.
Das ist irgendwie nicht pragmatisch.
Nee, nicht wirklich. Und dann Arm. So, los geht's.
Ja, genau, schön. Vor allem beim Autofahren, ja, stehst du im Stau, holst erstmal das raus.
Ja, man muss das voll von vorne bis hinten zelebrieren. Egal wo.
Da würde ich gerne mal wissen, wie da jemand im Stau gucken würde, weil ich habe mal Folgendes gemacht. Ja. Also ich wohne ja in Moers und damals habe ich noch in Essen gewohnt, aber in Moers schon gearbeitet. Und da fährt man ja öfter über die A40 und ich glaube auch du weißt, auf der A40 ist immer Stau. Irgendwo ist immer Stau, ja, auf der A40. Ja. Und ich stand halt im Stau und hatte vom Vorabend noch einen Pizzakarton im Auto und habe halt dann wirklich aus diesem Karton angefangen, die kalte Pizza zu essen. Und neben mir guckte dann jemand so ganz wehmütig, ja, zu mir rüber und sagt, er hat eine Pizza. Sehr schön. Ich habe es genossen.
So eine lange Nase.
Ja, und jetzt stell dir mal wirklich vor, du würdest da sitzen und wirklich so eine Limited Box auspacken mit irgendeinem Buch und anfangen da zu blättern. So alle anderen sind genervt, geht nicht weiter. Und du versinkst da schön in der, keine Ahnung, nächsten Arian-CD, die hoffnungsvollerweise nächstes Jahr oder so kommt oder so. Hoffe ich mal. Nee, erstmal kommt eine Live-CD, glaube ich, ne?
Ja, die kommt jetzt im Mai, kommt die raus. Das ist ja dann die Live von da, wo wir waren. Also die Beneath the Waves heißt es ja, ne? Genau. Die 0100, wie auch immer.
Ja, da ist auch, zumindest auf dem Album, ist Daniel Gildenlöh mit dabei,
ja,
oder?
Ja, richtig, fand ist super. War live mega.
War ja auch dabei.
Ja, war er.
Ganz großer.
Ja.
Also nicht nur körperlich, auch Gitarre und gesangsmäßig.
Ich war überrascht, wie riesig der ist, tatsächlich. Also ich hatte den vorhin noch nicht live gesehen, aber ist ja echt ein großer Typ. Und eine coole Brille hat er aufgehabt.
Du hast noch nie Pain of Salvation live gesehen?
Tatsächlich nicht, nee. Ich habe auch CDs von denen im Schrank und finde ihn einen fantastischen Sänger und Musiker, aber die habe ich tatsächlich, waren die nie irgendwie so in meinem Dunstkreis mal hier, dass ich sage, da kannst du jetzt mal schnell hinfahren. Deswegen.
Kann ich mich nur wiederholen, habe ich schon mal einer anderen Person gesagt, das solltest du unbedingt nachholen. Also bei der Person war es sogar so, dass sie nicht mal Pain of Salvation gehört hat. So, das musst du nachholen und du musst unbedingt Pain of Salvation mal live erleben. Das kann man nicht beschreiben.
Ja, ich gelobe Besserung, ich werde es mir auf jeden Fall hinter die Ohren schauen.
Ich hoffe, also ich kann es gibt wenige Sachen, wo ich wirklich sage, das muss man gemacht haben, aber Pain of Salvation live ist eine Ganzkörpererfahrung, würde ich mal nennen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Okay, jetzt macht es richtig interessant. Zumal ich, wie gesagt, auch Zugang zur Band habe, weil ich die Alben oder ein paar davon zumindest kenne. Nicht alles, aber schätze die auch sehr. Finde es großartiges Songwriting.
Also das wirklich Bekloppteste, was ich erlebt habe, war, sie haben in Bochum gespielt und haben als letzten Song Sisters gespielt. Das ist ein Song von dem Road Salt Part One Album. Ein sehr melancholischer, sehr trauriger Song. Und es war wirklich, das Konzert war vorbei und alle Leute sind so mit einem ganz verklärten Blick Richtung Garderobe gegangen und du hast wirklich gemerkt, jeder ist in diesem Moment vollkommen abgeholt worden von diesem so melancholisch traurigen Stück. Und ich habe nur gedacht, welche Band macht denn sowas? Wer beendet denn ein Konzert so und nicht mit dem großen Knaller?
Stimmt, das ist
fies. Ja.
Nee, da gehe ich nicht. Jetzt hast du es mir verdorben, da gehe ich nicht hin.
Aber ich kann dich beruhigen, ansonsten ist er ein lustiger Typ, der macht doch immer seine Witze auf der Bühne.
Ja, immerhin. Aber wenn er danach keinen mehr macht, das ist aber schon bitter auch, ne?
Also Leute, ich hoffe, ich habe euch das jetzt nicht vergrault. Pain of Salvation ist großartig und es geht auch anders. Also ich glaube, aber jeder kennt gefühlt, glaube ich, den Song
Ashes, hat er zumindest irgendwann mal gehört. Wie heißt das Element, Dingsbums Element, das Album? Perfect Element,
Part 1 heißt das Album.
Super. Fantastisch, ja.
Fantastisch, genau. Ja, da sind wir ja schon in einer relativ ähnlichen Ecke wie deine letzte Band. Ne? Die ist zwar ein bisschen böser, aber auch progressiv.
Böse trifft ganz gut. Die haben so dieses Spiel gut gegen böse, glaube ich, perfektioniert, was die Musik angeht, weil ich kenne keine Band, die so ist wie Persephone und die es so schafft, wie diese Truppe jetzt hier. Spiritual Migration habe ich als Song ausgewählt. Ich bin Wiederholungstäter, ich habe das schon als Empfehlung bei Leise war gestern im Podcast mal angebracht, weil ich das einfach so fantastisch toll finde, was für einen gewaltigen Spagat die musikalisch hinlegen, trotzdem wie aus einem Guss klingen und wie gesagt, dieses Spiel gut, böse, klanglich so umsetzen, wie es, also ich kenne es von keiner Band so, wie die es machen und deswegen finde ich die unfassbar toll, vollkommen unterbewertet, wahrscheinlich auch deswegen, weil es den meisten zu sperrig, nicht leicht zugänglich ist, aber ich stehe da vollkommen drauf, ich bin da ein Riesenfan mittlerweile und auch das neue Album, ist ja eine EP, der erste Teil mit 5 Songs mit einem neuen Sänger, geht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, ist es tatsächlich eingängiger geworden und bin gespannt, wo die Reise zukünftig hingeht, nichtsdestotrotz schaffen die es auch da, so dieses, so ganz viele Momente reinzubringen, wo du sagst, wow, das klingt toll, das klingt anders, das klingt frisch, aber irgendwie doch auch mit traditionellen Elementen. Das ist wahnsinnig viel Gefrickel, wahnsinnig viel Rhythmusstruktur da drin, wo du denkst, hoppala, was macht ihr da? Halt auch Songs, die ewig lang gehen. Und dann dieser Wechselgesang von wirklich unfassbar aggressiv heftigen Growls und Screams und Shouts bis hin zu diesem ganz tollen klaren Gesang von dem Keyboarder, der das dann wieder so auffängt und abfedert und dann wieder den Ball zurückspielt und in einer Art und Weise, wie es eben andere Bands nicht machen, weil es nicht so dieser klassische Aufbau ist, Strophe, Bridge, Refrain und Refrain ist clean und der Rest ist irgendwie gegrunzt oder sonst irgendwas, sondern die ganz viel mit Klängen spielen, mit Riffs, mit Strukturen, mit Rhythmik und zwischendrin so massiv die Bremse reinhauen, dass du denkst, okay, das ist eine komplett andere Band jetzt. Jetzt kommt Vogelgezwitscher und Akustikgitarre und das geht dann 4 Minuten und keine Ahnung und dann geht es wieder vollkommen brutalst ab mit Blastbeats und Geschrei und sonst irgendwas. Also das ist so intensiv und auch eine der Bands, wo ich dann wirklich dann da sitze und die Texte mitlese, aber nicht verstehe.
Das Problem kenne ich auch, ja. Dass man denkt, die Worte verstehe ich, aber die Botschaft nicht so genau.
Kein bisschen. Ich verzweifle jedes Mal dran. Ich habe mich schon mehrfach dran gemacht, aber vergiss es. Aber nichtsdestotrotz empfehlen, Persephone, Spiritual Migration war mein Einstieg vor über 10 Jahren, als das Album rausgekommen ist und das neue jetzt Lingua Iguna oder ich krieg's nicht in Part 1 so und so. Ist fantastisch.
Sicherlich auch etwas, was es ohne Death nicht gegeben hätte, kann man glaube ich sagen, oder? Also
Grundidee. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, es hat durchaus von manchen Gitarrensachen und auch Schlagzeugsachen sicherlich vieles, was Chuck damals auch gemacht hätte, wenn er noch ein bisschen da geblieben wäre. Und guter Vergleich, guter Weg dahin, ja.
Und Leute, wenn ihr die Texte verstanden habt, könnt ihr ja gerne einen Kommentar hinterlassen und uns erklären, was uns die Texte sagen sollen. Ich meine, nicht jeder Song ist so offensichtlich wie hier Secret Alibi von Halloween mit Ding by Ding, Can You Dig My Dong? Und
Will you whoopee?
Wobei das ja auch eine schöne Umschreibung ist. Ja.
Wahnsinn.
Haben wir es tatsächlich geschafft. Ey. Meine Güte, wir sind durch.
Wow, jetzt bin ich aber auch platt, muss ich sagen. Dass sich mal so intensiv mit seinen Lieblingssongs und wie gesagt, sorry Soilwork an dieser Stelle nochmal. Das nächste Mal.
Falls ihr es hört, ne? Sorry.
Nee, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war jetzt schön. Das war mal was ganz anderes. Und das war toll.
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Leute, wir haben zwischendurch nicht zu viel Unsinn geredet, aber ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff gehabt. Ja, mein Gott, ansonsten, keine Ahnung. Man muss ja nicht zuhören, wenn es einem nicht gefällt. Es gibt ja genug andere Möglichkeiten, wo man dann ernste Folgen kann man sich ja anhören. Wem das alles zu blöd war, kann ja dann einfach den Nachruf auf Chuck die ganze Zeit hören. Der ja
Repeat, einfach als Dauerschleife setzen und die Message mitnehmen. Das ist ganz wichtig.
Das ist auf jeden Fall richtig. So, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Zeit, für deine erfrischende Art. Und traditionell darf der Gast den Podcast beenden mit irgendeinem Zitat aus seinem Lieblingssong oder was auch immer. Einzige Regel, ich sage das immer, keine Nazi-Scheiße, aber auch bei dir bin ich mir absolut sicher.
Nee, damit kannst du dir auch sicher sein. Jetzt muss ich kurz in mich gehen und überlegen, welche Songzeile ich nehme. Jetzt wäre es natürlich angebracht, was von Soilwork zu nehmen, weil ich sie ja jetzt nicht drin hatte. Leaders. Shadow Child, sold by your faith in disguise. Shadow Child, singt er nochmal Child? Ich weiß nicht, siehst du, jetzt überhäufe ich mich wieder mit Scheiße. So, deswegen beenden wir das jetzt.
Ja, das war ein sehr schönes Abschlusszitat. Vielleicht
auf
bis
jeden
zum
Fall.
Nächsten
Vielen
Mal.
Vielen Dank dir.